widmet sich einem Thema, das wir schon angeschnitten haben in der Diskussion. Die meisten im Publikum werden wissen, Pläne allein bewirken, und der Johannes Press hat das auch nochmal bekräftigt, Pläne allein bewirken sehr wenig, vor allem dann nicht, wenn sie im Widerspruch zu gewinnbringenden Investitionen stehen oder auch zu den Zielsetzungen öffentlicher Förderungen. Umgekehrt können Geldflüsse jegliche Planung konterkarieren. Dass sogar Bund und Länder an die Gemeinden Gelder ausschütten, die sich nachteilig auf ihre Siedlungsentwicklung auswirken, ist manchen von Ihnen bestimmt auch bekannt. Im Detail durchblicken, aber auch viele Insider nicht, wie Finanzausgleich und Bedarfszuweisungen, diverse Steuern und Subventionen auf den Raum wirken und ihn oft zum Schlechten verändern. Etwas Licht in das ineffiziente Dunkel der österreichischen Gießkannen bringt jetzt Professor Dr. Johann Bröthaler. Er ist Leiter des Fachbereichs Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik am Department für Raumplanung an der TU Wien. Er studiert der Informatiker, also Quereinsteiger sozusagen in die Raumplanung, war nach seinem Abschluss als Uni-Assistent, als Assistenzprofessor bereits an dem Institut tätig, das er jetzt leitet. Ja, Joe, ich freue mich auf deinen Vortrag.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich bin leicht krank geworden die letzten Tage, aber ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Thema auf Ihr Interesse stoße. Geld sagt mehr als 1000 Pläne. Ich überlasse es Ihrer Einschätzung, ob das vielleicht überspitzt ist oder ob das Ihre Zustimmung trifft oder ob Sie dem widersprechen. Jedenfalls werden wir hier auf finanzielle Themen eingehen. Ganz kurz möchte ich schon etwas zum Kontext der Siedlungsentwicklung sagen, die Bedeutung siedlungsbezogener Ausgaben und Einnahmen ansprechen, den Handlungsspielraum der Gemeinden in irgendeiner Weise darstellen und dann zu der räumlichen fiskalischen Wirkung. Aber im Endeffekt habe ich festgestellt, alle Themen, die Sie jetzt schon angesprochen haben, kommen bei mir vor, vielleicht nur in kurzen Zeilen oder in kurzen Anmerkungen. Ganz kurz zur Siedlungsentwicklung und dem Kontext. Zum einen sitzen hier eine Menge Raumplaner und auch Personen, die mit der Raumplanung direkt zu tun haben, also Siedlungsentwicklung hängt also ganz unmittelbar mit der Raumplanung zusammen, mit den Instrumenten der Raumplanung. Die Siedlungsentwicklung ist in einem räumlichen Kontext, sprich die Entwicklung, die demografische, wirtschaftliche Entwicklung, die lokalen, regionalen Rahmenbedingungen spielen eine große Rolle. Und wenn ich hier nur ganz kurz taxativ aufzählen darf, was sozusagen das auch mit determiniert, nämlich die Frage der Baulandreserven, der Flächenverfügbarkeit und des Flächenbedarfs und die Instrumente Flächenmanagement und die Instrumente der Baulandmobilisierung. Es bedarf einer Infrastruktur, die Fragen des interkommunalen Kooperation, der Betriebsgrößen, der Einzugsbereiche etc. und der Operationalisierung von Infrastruktur, der Infrastrukturbereitstellung ist das so ein zweiter Punkt, der hier ganz wesentlich mit einzubeziehen ist. Wenn wir dazwischen den Entwicklungen und der Infrastruktur hier dann auf Themen stoßen wie den Infrastrukturbedarf, das Infrastrukturangebot, die entsprechenden Kapazitäten, die man schafft und auch Fragen der Auslastung. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich vielleicht auch hier stehe. Das Ganze hängt natürlich auch mit der Finanzwirtschaft zusammen. Das heißt, die Fragen des kommunalen Haushaltsmanagements, so unabhängig von der Raumplanung, ist natürlich ein wichtiges Thema. Es wurde schon mehrfach angesprochen, im Hintergrund schwebt etwas, was Finanzausgleich heißt oder etwas, das Sie täglich oder jährlich kennen in Form von Förderungen. Und wenn wir das jetzt noch verschließen, dann geht es also auch ganz massiv um das Thema Aufgabenfinanzierung, Leistungserbringung, lokale, regionale Versorgung und wie ist diese auf lokaler, auf regionaler oder überregionaler Ebene zu finanzieren. Um den Bogen noch abzuschließen, wenn wir noch die Finanzwirtschaft mit der Raumplanung verbinden, dann geht es auch um die Planung, also um die mittelfristige Finanzplanung und auch um fiskalische Instrumente. Und Sie haben heute schon einige angesprochen, der Herr Thalhammer hat über die Infrastrukturabgabe gesprochen, es gibt eine Menge anderer auch noch, die hier zur Diskussion stehen. Und wenn wir jetzt über Handlungsspielraum hier vielleicht diskutieren, oder über Reformbedarf, oder der Herr Seiss hat es angesprochen, über Innovationen, dann kann ich nicht isoliert einen Bereich herausgreifen und sagen, und da haben wir jetzt eine wunderbare Lösung. Die sind integriert zu betrachten, die hängen mit voneinander ab, nicht nur bei der Weiterentwicklung dieser Instrumente, sondern auch bei der tatsächlichen Realisierung. Also viele Effekte, die Sie reihum sehen, haben unterschiedliche fiskalische Auswirkungen. Also es ist ein sehr integratives Thema. Und wenn ich jetzt noch als zweites im Kontext hier die Finanzwirtschaft ein bisschen in den Mittelpunkt rücken darf, dann soll es auch der Finanzausgleich oder einen Kontext. Und vielleicht bitte ich fast um Verständnis für den Finanzausgleich oder für den Kontext im Finanzausgleich. Also wenn wir den Finanzausgleich jetzt betrachten, dann hat er mal eine institutionelle Dimension. Also da geht es jetzt nicht mehr um die Gemeinden, wir können die nicht, andere Institutionen nicht wegdiskutieren, sondern es geht um Bund, Länder und Gemeinden und eigentlich, wenn man es genauer nimmt, um den gesamten öffentlichen Sektor. Das ist eine Verantwortung des Finanzausgleichs, die man vielleicht, wenn man auf Gemeindeebene diskutiert, gerne übersieht. Zweitens ist eine politische Dimension dahinter. Also es geht hier um subnationale oder nationale Haushaltspolitik, Steuerpolitik, internationale Politik, Wirtschaftspolitik, die hier den Finanzausgleich determiniert. Und wenn wir dazwischen die beiden Punkte mal verbinden, da geht es hier um die Bundesstaatsreform, um die Verwaltungsreform, um das föderale System, das man vielleicht weiterentwickeln möchte. Und das ist ein ziemlich gewichtiger Hintergrund des Finanzausgleichs, wo vielleicht die Raumplanung noch nicht unmittelbar eine große Rolle spielt. Der Finanzausgleich hängt auch mit einzelnen Aufgaben zusammen. Die Frage ist noch, in welchem Ausmaß, aber es geht einmal so darum, dass so funktionell der Finanzausgleich eine Unmenge von Aufgaben erfüllen muss. Er muss alle Aufgaben erfüllen. Also sagen wir mal pauschale Aufgabenfinanzierung dazu. Und dann einen Punkt rauszugreifen, und ich erlebe das in den letzten 20 Jahren an hunderten Stellen, da kommt jemand von der Musikschule und sagt, wir wollen die Musikschule im Finanzausgleich. Dann kommt jemand zu Krankenanstalten und sagt, wir wollen das im Finanzausgleich. Wir wollen eine Zweckbindung für das und für das. Also das ist relativ schwierig für die einzelnen Aufgaben und das, was der Finanzausgleich tendenziell macht, der pauschaliert. Er sagt, wir finanzieren insgesamt die gesamte Gemeinde und nicht einzelne Aufgaben. Wenn wir das verbinden, dann haben wir heute schon eine Menge Ansatzpunkte gehört, nämlich die institutionelle Verknüpfung und das Thema Aufgabenfinanzierung und dieses Thema, wie wir hier Kompetenzen neu verteilen oder wie wir das in den letzten Jahrzehnten versuchen, hier Reformen zu machen, weil einige dieser Schritte, das wurde heute klargestellt, würden den Finanzausgleich massiv vereinfachen. Das Thema Kindergarten wurde genannt, Volksschulen etc. Also wenn man da klare Kompetenztrennungen gibt und wir haben als Reformkonzept, schreiben wir alle 10 Jahre das Gleiche. Wir sagen immer, ja, Entflechtung der Kompetenz, Entflechtung der Aufgaben und danach erst den Finanzausgleich. Dass es da Hürden der Reformstock gibt, haben Sie vielleicht schon gehört oder hier auch mitbekommen. Und erst dann sind wir bei den Wirkungen, die der Finanzausgleich in unterschiedlicher Weise möglicherweise erfüllt oder als Ziel hat oder eben nicht erfüllt. Also die Wirkung, dass er raumrelevant ist, könnten wir in diesen Raum stellen und möglicherweise nicht mehr auch alle, aber an anderer Stelle würde man sagen, es ist nicht möglich im Finanzausgleich. Also die Frage, ob er hier räumliche Wirkung und in welcher Weise der Finanzausgleich räumlich wirkt und vielleicht in einem effizienten Sinne, ist hier nicht dargestellt, dass es so ist, sondern dass es vielleicht so sein könnte. Und wenn wir das noch verbinden, dann ist sozusagen die politische Dimension des Finanzausgleichs hin zu den Wirkungen, da geht es um Förderpolitik der Länder primär, es geht um Regionalpolitik, es geht um die Verkehrspolitik und Standardpolitik, die hier das beeinflussen. Und um hier auch noch die Aufgaben und die Wirkungen zu verbinden, das ist Verantwortung der Raumplanung. Also Raumplanung, Infrastrukturplanung und das Thema Wirkungsorientierung, Aufgaben und Wirkungsorientierung, die vielleicht auch im Finanzausgleich abgebildet wird. Das sind eine Reihe um Stichworte, die ich hier liefere, die haben, einige davon haben ziemliches Gewicht oder ziemlichen Gestaltungsspielraum, andere stehen Blockaden, die sich seit 60, 70 Jahren oder 80 Jahren verbinden, wo eigentlich in den letzten Jahrzehnten nichts weitergegangen ist. Damit ich ein bisschen die Dimension auf die Gemeinden runterbreche, wie hoch sind die Ausgaben für siedlungsbezogene Ausgaben in Ihrer Gemeinde? Oder können wir die so genau abgrenzen? Ich mache das hier sehr pauschal und habe gesagt, okay, einige Bereiche sind relativ klar, die mit der Fläche zu tun haben, also Wasser, Abwasser, dann Abfall und Verkehr, Straßen und ÖPNV. Und das nennen wir es kurz technische Infrastruktur und andere Bereiche sind die soziale Infrastruktur, also von Kindergarten, Schulen, Soziales und Gesundheit hier grob abgegrenzt. Und wenn man das jetzt für die niederösterreichischen Gemeinden mal einfach ausrechnet, wie das derzeit ist, so handelt es sich um 60% der Ausgaben. Also ein ganz gewichtiger Teil der Ausgaben hat mit dem zu tun, was wir hier sprechen, mit Raumplanung zu tun. In unterschiedlichen Ausmaß, wie Sie an den roten Balken sehen, und jede Gemeinde auch in unterschiedlichen Ausmaß. Also Sie werden das vielleicht in Ihrer Gemeinde dieses Profil nicht finden, das ist das Durchschnittliche von Niederösterreich in diesem Fall. Also 60% der Ausgaben sind Ausgaben, die Raumplanung mitverantwortet, wenn Sie das so ausdrücken. Vielleicht sollten wir noch einen Blick auf die grünen Balken werfen, ich hoffe, man sieht ihn. Auf der linken Seite bei der technischen Infrastruktur ist er ungefähr so hoch wie der rote Balken, das heißt, die Ausgaben werden eigentlich durch sogenannte funktionsspezifische oder zweckgebundene Einnahmen entsprechend gedeckt. Und auf der rechten Seite tendenziell ist der grüne Balken beinahe null oder sehr wenig, das heißt, diese Aufgabe wird nicht aus Nutzerbeiträgen, aus Gebühren etc. finanziert, sondern muss aus allgemeinen Steuermitteln finanziert werden. Und damit möchte ich den Punkt ansprechen, nicht alles ist für bestimmte Aufgaben zu finanzieren. Also die Mittel müssen nicht unbedingt aus der Aufgabe kommen, sondern klarerweise aus sogenannten allgemeinen Steuermitteln. Und wenn wir jetzt von allgemeinen Steuermitteln sprechen, dann sprechen wir von allen Abgaben. Die sind zweckfrei und das Thema Abgaben, Steuern, Grundsteuer, Kommunalsteuer, die kann ich verwenden für was ich möchte, oder Ertragsanteile von oben herab, die ich aus dem Finanzausgleich bekomme, die sind zweckfrei und müssen für diese Aufgaben verwendet werden. Warum ich das betone ist, es gibt da drei Töpfe, wenn Sie so wollen. Es gibt mal den Ausgabentopf, der eine Errichtungsdimension und eine laufende Dimension hat, und dann gibt es zwei Einnahmentöpfe. Die einen haben mit den unmittelbaren Funktionen zu tun, das kann über Gebührenpolitik im Wasser-, im Abwasserbereich diskutieren, und die andere haben nicht mit einzelnen Aufgaben, aber mit dem gesamten Steuertopf zu tun. Beide können wir nicht wegdiskutieren. Dass das unterschiedlich ist, möchte ich nur andeuten, da könnte man einen langen Vortrag halten, nämlich dass es im Wasserbereich, je nach Gemeindegröße hier beispielsweise, diese Verhältnisse unterschiedlich sind. Vielleicht beachten wir zum Teil die hohen Balken, jetzt nehmen wir da die Gemeinde über 50.000 Einwohner, das ist in dem Fall nur St. Pölten, also die hat in bestimmten Bereichen eine andere Dimension oder eine andere Problemdimension, das was zu finanzieren ist, als vielleicht kleinere Gemeinden, und das ist aber nicht in allen Bereichen hier gleich. Aber ich betone hier die Unterschiedlichkeit dieser Phänomene. Wie hoch ist der Handlungsspielraum in Ihrer Gemeinde? Ein Thema, das uns hier beschäftigt. Ich möchte es mit drei Folien in zweierlei Form beantworten. Zum einen kann man unter Handlungsspielraum sehen, wie viel Geld haben wir verfügbar. Also dieses Thema, wie habe ich einen ausreichenden finanziellen Handlungsspielraum. Das ist in jeder Gemeinde unterschiedlich. Wenn wir hier wiederum mit einem Durchschnitt anfangen, dann sehen wir hier die freie Finanzspitze, also das zeigt den Finanzierungsspielraum für investive Zwecke, eine klassische Kennzahl, die den Spielraum in einer Gemeinde zeigt. Und wenn wir die Entwicklung anschauen, dann sehen wir etwas, das es da mal einmal abbricht, das kennen alle, das ist die Wirtschafts- und Finanzkrise des Jahres 2008. Also wir sehen, dass man von internationalen Entwicklungen oder Dingen, die mit der Gemeinde gar nichts zu tun haben, mit der Prosperität einer Gemeinde, dass die sehr wohl massiv von diesen Dingen abhängt. Und dann sehen wir halt so in den letzten Jahren so 3-4%, das ist eher gering. Wenn wir 10% hätten, wäre es besser. Manche von Ihren Gemeinden werden 10-15% bei dieser Kenngröße haben. Aber jedenfalls ist es relativ stabil in den letzten 4, 5, 6 Jahren und vielleicht sogar im Jahr 2017 durchaus angestiegen. Also Handlungsspielraum, ja, ist nicht negativ, ist ganz gut, stabil und wird unterschiedlich sein. Vielleicht noch die eine zweite Anmerkung dahinter, leicht grün. Sieht man den Durchschnitt aller österreichischen Gemeinden, witzigerweise ist die Entwicklung fast gleich. Insofern, witzigerweise meine ich sarkastisch, es ist relativ klar in dem österreichischen Verbundsystem, dass man hier etwas geschaffen hat, wo das Finanzausgleichssystem so stark geworden ist, dass alle Entwicklungen, die österreichweit passieren, auch auf alle Gemeinden durchschlagen. Das heißt, dass die Kurven nahe beisammen sind oder vielleicht nur in einzelnen Jahren auseinanderdriften, ist keine Verwunderung, sondern ist bei dem österreichischen Finanzierungssystem relativ klar. Wiederum die Anmerkung, dass das natürlich unterschiedlich ist in allen Gemeinden. Es gibt Gemeinden, die einen Handlungsspielraum haben aus finanzieller Sicht, der ist gewaltig, und andere Gemeinden, die immer im Negativen sind, das ist wohl allen hier klar. Wenn man es ein bisschen noch pauschaliert und nach der räumlichen Lage nimmt, dann könnten wir hier sehen, dass es negativ ist, also negativ ist schlecht in dem Fall, wenn man die Kernstädte in Niederösterreich einen Durchschnitt bildet, und die anderen befinden sich in so einem Bereich von 2-8%, also Bereiche wie die Gemeinden in der Außenzone sind etwas weiter weg von der Kernstadt, denen es hier tendenziell am besten geht, und ländlicher Raum und Agglomerationsraum, also näher zur Kernstadt, denen es hier etwas schlechter geht. Ich möchte hier nicht auf die einzelnen Befunde eingehen, sondern mir geht es nur daran, dass das klar ist, dass diese Feststellung hier bei einzelnen Gemeinden deutlich unterschiedlich sein können. Das ist ein Aspekt des finanziellen Handlungsspielraums. Er ist okay, er könnte besser sein, und er hat damit zu tun, ob sich jemand eine Planung leisten kann. Aber in welchem Ausmaß können Gemeinden ihr Budget überhaupt gestalten? Und da ist meine Sicht kritischer, oder meine Sicht eher so, dass das für alle Gemeinden gilt. Ich habe das hier durch eine grobe Einschätzung und für die niedersächsischen Gemeinden kurz ausgerechnet, als grobe Einschätzung auf der Ausgabenseite können Sie, ich muss kurz schauen, können Sie knapp 30% der Ausgaben überhaupt nicht beeinflussen. Also denken Sie an die Umlagen, die Sie an das Land zahlen. Was können Sie da steuern? Sie kriegen die Vorschreibung, müssen diese Umlage abgeben. Ein Teil der Ausgaben ist, hat eine mittlere Beeinflussbarkeit, und bei einem durchaus großen Teil der Ausgaben sind die Gemeinden sehr wohl handlungsfähig. Also wenn wir jetzt auf der rechten Seite hochschauen, ich glaube, es sind da 60%, da geht es um die Personalausgaben, die Sachausgaben. Da müssten wir noch bedenken, dass einige dieser Ausgaben kurzfristig beeinflussbar sind und andere durchaus mittelfristig. Ich denke, die Sachausgaben kommen im nächsten Jahr, sagen, das fahren wir zurück. Bei Personalausgaben wird es möglicherweise etwas längerfristig, und bei anderen kann es durchaus viel, viel längerfristiger sein. Ist ein Aspekt, und ist aus meiner Sicht heißt, dass die Gemeinden daher durchaus handlungsfähig sind. Auf der Einnahmeseite schaut das Triste aus, meines Erachtens. Also wenn man meine Einschätzung mal hernimmt, dann sind 40%, bei 40% der Einnahmen kann die Gemeinde de facto nichts tun. Gering heißt auch, ich kann überhaupt nichts tun. Denken Sie an die Ertragsanteile, die habe ich so klassifiziert. Was sollen Sie da tun? Sie warten, bis sie kommen, und können eigentlich keine eigenen Maßnahmen machen. Bei einem großen Teil der Einnahmen ist die Beeinflussbarkeit eher mittel, und jetzt sage ich mal, bei 30% oder ein Drittel könnte man sich durchaus als hoch einschätzen. Was schätze ich als hoch? Auf Gebührenpolitik beispielsweise. Und jetzt könnten einige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sagen, so leicht geht das aber auch nicht mit den Gebühren. Da haben Sie recht. Aber grundsätzlich sind sie gestaltbar. Also der Handlungsspielraum aus finanzieller Sicht ist etwas getrübt, sage ich einmal. Und er kann unterschiedlich sein, je nachdem, mit welcher Finanzlage Ihre Gemeinde konfrontiert ist. So, das schwierige, also für mich in der Vorbereitung schwierige Thema, räumlich-fiskalische Wirkung, weil es sehr vielfältig ist, weil es sehr viele Aussagen möglichen. Der Herr Seiß hat mich gebändigt per Telefon, ich soll nicht zu lange reden. Ich mache hier einen ganz groben Überblick über, oder spreche nur einige Themen an. Man kann einige vertiefend diskutieren, aber einige werden wir heute hier nicht ganz vertiefend schaffen. Befunde und Ansatzpunkte zum Handlungsspielraum und Raumrelevanz möchte ich ansprechen, doch den Finanzausgleich noch einmal. Das Thema Förderung ganz kurz, und drittens das Thema ökonomische Planung. Ich meine damit etwas, dass man tendenziell den Bund anspricht, wenn man über den Finanzausgleich spricht, auch wenn alle mitverhandeln dürfen, dass man tendenziell die Länder anspricht, wenn wir über Förderung diskutieren, aber es ist ein wichtiger Ansatzpunkt, und dass man tendenziell die Gemeinde oder den Plan auf kommunaler Ebene anspricht, wenn man hier eine Ökonomisierung der Planung fordert. Und wie gesagt, nur ganz, ganz ausgewählte Themen zu diesen Punkten hier. Beim Finanzausgleich muss man immer einleitend dazu sagen, wovon sprechen wir. Heute wurde es in der gesamten Dimension insgesamt schon angesprochen von den vorigen Diskussionsrunden. Es gibt einen Finanzausgleich im weiteren Sinn. Ich möchte nicht viel erläutern, aber da geht es auch um die Aufgabenverteilung, um die Kompetenzverteilung, um die Ausgabenverteilung, die man oft wegdenkt oder nicht kennt, dass das ein Thema des Finanzausgleichs, sagen wir, im weiteren Sinn ist. Aber es wurde heute angesprochen, dass das natürlich Teil der Verhandlungen auch ist. Der klassische Finanzausgleich im engeren Sinn, das ist das, was die Gemeinden als Ertragsanteil an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben kennen, also die Verteilung der Abgaben bestimmter Transfers auf Bund, Länder und Gemeinden nach den FAG-Regelungen. Und dann wichtig, dass man davon trennt, den regionalen Finanzausgleich. Die ersten beiden sprechen wir nur von Bund, Ländern und Gemeinden und von jenen Dingen, wo die Gemeinde nichts tun kann, also wo die volle Abhängigkeit spielt, und der letzte Punkt ist voll gestaltbar. Es wurde übrigens, weiß ich nicht, was angesprochen, das Thema interkommunale Betriebsgebiete zuerst angesprochen, unser Klassiker, man kann das sich gemeinsam machen, was macht man dann? Man macht einen interkommunalen Finanzausgleich, regionaler oder interkommunaler Finanzausgleich, wo man die Gestaltungsmöglichkeit hat, das kann landesintern, regional, lokal vorkommen, nach eigenen Vereinbarungen, mit verschiedenen kooperativen Instrumenten. Vielleicht die Anmerkung, ich habe mich zuerst schon gewundert über diese Skepsis bei den interkommunalen Betriebsgebieten. Ich würde das vielleicht noch mit den Kollegen unmittelbar diskutieren, es gibt eine Menge erfolgreicher Beispiele. Es könnte noch mit dem Thema Problemdruck zusammenhängen. Also ich kenne das aus Vorarlberg, dort ist das Thema, müsst ihr Vorarlberger Kollegen hier noch sagen, das ist das Thema Flächenbedarf. sind keine Flächen verfügbar. Also Standortoptimierung in einem engen Raum. Und ich kenne das Thema, ich bilde mal aus Niederösterreich oder Oberösterreich, wo keine Arbeitsplätze, wo keine Betriebe sich ansiedeln. Also wo genug Fläche da ist, aber keine Betriebe sich ansiedeln. In beiden Fällen ist das ein wichtiges Instrument. In dem einen Fall macht man Risikoteilung, kann sich Ausgaben teilen oder gemeinsame Standardmarketing betreiben. In anderen Fällen kann man Standorte optimieren. Wie gesagt, das ist nicht das Thema Finanzausgleich im engeren Sinne, sondern das ist eines, das sehr wohl, wo Handlungsspielraum besteht, wo jede Gemeinde selber das gestalten kann. Die überspringe ich gerne, diese Grafik. Ich möchte nur andeuten, es gibt da so ein kompliziertes System, wo auf der gelben, beim gelben Balken ganz links der sogenannte primäre Finanzausgleich, die Steuern fließen, dass zum Finanzausgleich im mittleren Balken beim sekundären Finanzausgleich hier bestimmte Transfers dazugehören, vom Bund an die Länder, von Ländern an die Gemeinden, von den Gemeinden an die Länder etc. Und das ist dann nachher ein gewaltiges System, was man tertiärer Finanzausgleich nennt, mit verschiedenen weiteren Transfers. Und Anknüpfungspunkte, muss man schon sagen, die finden sich im Finanzausgleich. Also wir könnten hier Forderungen stellen an den nächsten Finanzausgleichsverhandler, gestaltet, das ist der Punkt links unten mit dem 1, gestaltet die horizontale Verteilung neu, und zwar nach Gesichtspunkten, wo effiziente Siedlungsentwicklung eine Rolle spielt. Wir könnten uns an die Länder wenden und sagen, das Fördersystem ist möglicherweise eh optimal oder zu reformieren oder zu verbessern oder gewisse Aspekte einzubringen, dann wären wir beim zweiten Punkt. Und wir könnten auch das Thema, dass man private Akteure mit einbindet, nicht immer von der Gebietskörperschaft sprechen, hier auch einbringen, also Wirtschaftsförderung, Förderungen an Private oder Einbindung von Privaten für gewisse Finanzierungen müsste man hier auch andiskutieren. Ich kann hier nicht über alles sprechen, ich möchte nur ganz kurz die Anknüpfungspunkte nochmals beim Finanzausgleich im engeren Sinn betonen. Mein Befund zum Finanzausgleich zusammengefasst, es gibt keinen kommunalen Handlungsspielraum. Sie können nichts tun, außer auf die nächsten Verhandlungen warten. Die habe ich heute schön mitbekommen. Die Stellung der Gemeinden, Städte und Gemeindebund in den Finanzausgleichsverhandlungen ist auch so eine eigene Geschichte. Also das ist etwas, wo man das sozusagen möglicherweise im Alltag nicht merkt, aber es ist etwas, wo kein Handlungsspielraum besteht. Ein bisschen ist der Finanzausgleich, Finanzausgleichsreformen der letzten Jahre die Strategie gefahren, den Handlungsspielraum zu erweitern. Also man hat zum Beispiel die Zweckbindung von gewissen Transfers weggenommen. Einrechnungen, die dann sind die Ertragsanteile. Also das spüren Sie vielleicht, dass Sie mehr Mittel haben, wo Sie nicht gezwungen sind, bestimmte Ausgaben zu tätigen. Und der zweite Befund ist relativ hart, keine Raumbilanz. Die räumliche Lage der Gemeinde, ob das jetzt eine Wien-nahe Stadtumgebungsgemeinde ist oder eine periphere Gemeinde oder bestimmte Problemlage hat, spielt im Finanzausgleich keine Rolle. Die Fläche, die sie in Anspruch nehmen in der Gemeinde, spielt keine Rolle. Ob die Siedlungsstruktur effizient ist, welche Siedlungsentwicklung sie fahren, welche Strategie sie fahren, spielt keine Rolle. Das kennen Sie vermutlich alle, das ist kein besonderer Befund, also das erleben wir die letzten Jahre, aber wir haben nichts dagegen getan in den letzten Jahren. Wir meine ich auch mich persönlich bei Studien, oder ich meine auch die alle hier im Raum. Ich sage es gleich. Was könnten wir tun? Man kann an der Steuerautonomie herunter. Das sind Forderungen. Wenn Sie die Studien der letzten Jahrzehnte, wir waren bei fast allen beteiligt, seit 2001 immer in irgendwelchen Untergruppen, gibt es immer eine, die so Steuerautonomie macht. Erfolg der letzten Finanzausgleichsreform war, dass die Wohnbeförderungsbeitrag verlängert wurde, aber das ist sozusagen ein 1%-Punkt, der irgendwo verlagert wurde, aber sonst ist da relativ wenig passiert. Also den Gestaltungsspielraum bei den eigenen Abgaben zu erhöhen, wäre eine wichtige Forderung. Das Thema Infrastrukturabgabe, das heute gefallen ist, Abschöpfung, eigene Erfindung von eigenen Abgaben, Abschöpfung von Widmungsgewinnen oder vor allem, ich kann das fast auch nicht aussprechen, das Thema Grundsteuer. Und da kommt etwas, was ich auch heute da jetzt gleich mitbekommen habe, wer spricht denn das aus, die Reform? Wer sagt denn, das brauchen wir Infrastrukturabgabe? Wer sagt, dass jetzt die Grundsteuerreform kommt, dass das Aufkommen erhöht wird? Niemand. Schiebt der Bund und die Länder und die Gemeinden zurück und sagt es hier da oben. Also wenn die schlechte Botschaft kommt, dann wird das wohl, es gibt offenbar so ein Problem, das hier auszusprechen. Neue Abgaben könnte man unter dem Thema Steuerautonomie auch dazugeben, also dass die Flexibilität bei den Gemeinden erhöht wird. Früher konnte man wenigstens bei der Getränkesteuer noch etwas herumschauen, bei der Grundsteuer haben sie alle vermutlich im Raum 500% Einheitssatz und können hier de facto nichts machen. Aber ist ein Punkt, an dem man dranbleiben muss, wenn man in zukünftige Reformen denkt. Bei der Abgabenteilung, ich halte das für insgesamt für schwierig. wenn Sie die Finanzausgleichsfrage haben, ich war noch nie dabei, aber ich habe es im Hintergrund miterlebt oder zuhören dürfen bei gewissen Gruppen, stelle ich mir das sehr schwierig vor, aber man könnte die Forderung stellen, also Reform bei der horizontalen Verteilung, nämlich zum einen Aufgabenorientierung ernst zu nehmen. Ich weiß nicht, was die Gruppenarbeitsgruppen jetzt tun, aber es passiert offenbar momentan nichts, obwohl es entsprechende Zeitpläne gibt, vielleicht passiert was im Hintergrund, oder Raumorientierung einzufordern. Ich erinnere mich an die letzten Finanzausgleichsverhandlungen, da haben wir gerade an einer Studie geschrieben und da sind schon Telefonate gelaufen. Könntest du nicht das dort reinschreiben oder was? Könntest du nicht sagen, ob ein Konzept ausgearbeitet von denen, die im Raum sind, hat keiner beigebracht. Und ich meine damit ein operationalisierte Indikatoren, beispielsweise zur effizienten Siedlungsentwicklung oder zur effizienten Siedlungsentwicklung. Sagen Sie, wie man das messen kann und bringen Sie das in die Arbeitsgruppen, in die Finanzausgleichsverhandlergruppen ein, weil es gibt dort Stellen, wo man das leicht einbringen kann. Ist nicht passiert. Im Transfersystem, da ist meine erste immer Antwort, entflechten, das schreiben wir seit Jahrzehnten eigentlich in allen Studien immer das Gleiche, Reduktion durch Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung, also entflechtet zuerst die Aufgaben, dann könnte man im zweiten Schritt auch die Transfers entflechten, ist eine Forderung, hilft uns jetzt im Raum einmal unmittelbar wenig, Dotierung bestimmter Aufgabenfunktionen und Transparenz, die man hier einfordern könnte. Vielleicht sollte ich hier anmerken, das ist ein Anknüpfungspunkt, aber noch nicht ein sehr spezifischer Sumsan-Thema. Da geht es um die Transfers zwischen den Gebietskörperschaften, die Transfers zu Sozialversicherungsträgern und anderen Akteuren. Ich würde mich da an dieser Stelle aus Zeitgründen auch momentan etwas zurückhalten. Zweiter Punkt, den ich nur ganz oberflächlich ansprechen würde, sind natürlich die Förderungen und damit meine ich vor allem die Förderungen des Landes. Das ist nicht eine Grafik, die ich jetzt im Detail erläutern werde, aber sie zeigt für einen bestimmten Zeitraum, 95 bis 2010, verschiedene Gruppen von Förderungen, also die gesamten Förderungen, die an Gemeinden geflossen sind, nicht an die Institutionen, sondern auch an private Akteure in Gemeinden. Eine Studie von uns aus dem Jahr 2016 oder 14 bis 16. Und ich will damit nur sagen, die Landesförderungen sind wichtig. Also der gelbe Bereich, der orange Leitbereich links oben sind die Förderungen des Landes, rechts davon sind sie die Förderungen des Bundes, die an Gemeinden fließen, EU-Förderungen links unten und aus dem Finanzausgleich einen Transfer, nämlich den Finanzkraftstärkung rechts unten. Und damit sage ich, ja, wenn wir über Förderungen sprechen, da sprechen wir vielleicht am besten über die Landesförderung, die sind auch am unmittelbarsten. So, was kann ich zu den Förderungen sagen? Dass sie bestimmte Wirkungen zeigen, die raumrelevant sind. Also wenn ich heute schon mal gesagt habe, keine Raumrelevanz, dann ist klar, dass an dieser Stelle jetzt Raumrelevanz passiert, und zwar bewusst herbeigeführt. Also regionale Schwerpunkte, die die Länder setzen, in dem Fall für das Land Niederösterreich, thematische Schwerpunkte, die die Länder setzen, klarerweise. Die bestimmten Programme, denen bestimmte Programme, bestimmte Ziele zugrunde liegen und jetzt Befund unserer letzten Untersuchung von Strömen für Niedersach, wo die Ziele auch Konsistenz mit den Transfers sind. Also wo man sagt, man hat bestimmte Ziele und hat auch die Förderungen entsprechend gemacht. So konsistente, zielkonforme Transfers, die hier passiert sind. In dem Fall vielleicht, Sie sind vielleicht spezialisierter, aber wahrscheinlich hat man hier periphere Regionen gefördert, bestimmte Zentren auch dann verstärkt gefördert und vielleicht, was hier mit dem Stichwort Absorptionsfähigkeit zu tun hat, nicht alles passiert nach den Zielen, sondern auch darum, wer die Fähigkeit hat, die Förderungen in Anspruch zu nehmen. Anknüpfungspunkte bei Förderungen, das sind vielfältige Anknüpfungspunkte. Also der Befund ist, den ich hier kurz zusammenfassen möchte, zentrale Rolle der Länder, Steuerung durch zielkonforme Transfers durch die Länder, vielleicht durchaus erfolgreich, Aufwand bei Vergabe und Abwicklung, kennen Sie hier alle, also wie kann man hier vielleicht die Fördervergabe effizienter machen und die Abwicklung. Und das Stichwort muss ich noch anbringen, und damit gibt es natürlich eine verstärkte Abhängigkeit der Gemeinden. Also man kann sagen, mehr Förderungen oder weniger Förderung, mehr Mittel direkt an die Gemeinden oder mehr Mittel zur Steuerung an die Gemeinden. Aber abhängig sind die Gemeinden damit allemal von der Gewährung durch das Land oder von irgendwelchen Programmen, die das Land oder landespolitisch definiert. Das heißt, ein Ansatzpunkt ist sicherlich die Gestaltung des Fördersystems. Sage ich einmal, zielorientierte, thematische, regionale, temporäre Schwerpunkte setzen, Anreize für effiziente Siedlungsentwicklung und Aufgabenerfüllung, die sind alle noch mit Gehalt zu machen. Vielleicht gibt es auch einige Landesförderungen, die das entsprechend beinhalten. verstärkt auch regionale, lokale Akteure einzubeziehen. Und das, was ich hier betonen möchte, ist Abstimmung zwischen Regional- und Finanzausgleichspolitik. Also es gibt eine Menge Transfers, die sozusagen unter dem Stichwort Regionalpolitik firmieren und die gewährt werden. Und es gibt eine Menge Transfers, die aus dem Finanzausgleich kommen und die widersprechen sich oder überschneiden sich oder in seltenen Fällen ergänzen sich. Also das ist etwas, das man von der Landespolitik sagen kann, man müsste das Fördersystem regelmäßig evaluieren, schauen, dass diese Überschneidungen wegfallen. Mit jedem neuen Finanzausgleich muss man das neu machen. Gerade der letzte hat eine Verlängerung bestimmter Transfers gebracht, die Bedarfszuweisungen wurden verlängert. Das heißt, man hat dort möglicherweise ohnehin auf Landesebene jetzt die Möglichkeit, das relativ umfassend neu zu gestalten. So, dritter Punkt, Ökonomisierung der Raumplanung oder der Planung im Allgemeinen. Damit meine ich jetzt also auf kommunaler Ebene, inwiefern man hier fiskalische Effekte bei konkreten Planungen berücksichtigt. Wir sind jetzt nicht mehr so auf dieser strategischen oder übergeordneten Ebene, sondern damit meine ich sozusagen einzelne Planungen, wie man hier verstärkt fiskalische Aspekte berücksichtigen kann. Mein Befund wäre, und widersprechen Sie mir, mangelnde Berücksichtigung fiskalischer Wirkung in Planungen. Warum? Unsicherheiten, die man oft bei längerfristigen Planungen hat, also demografische, wirtschaftliche, wie ganz wissen denn wir über die nächsten 10 Jahre? Ich habe das schon oft gehört, bei der mittelfristigen Finanzplanung, die 3 bis 5 Jahre läuft, gibt es Hürden, wo man sagt, für 5 Jahre vorausblickt, ist das bekannt, ich schätze es jedenfalls so ein. Das Thema Komplexität, also als Hürde, das gibt es de facto, also wenn man sagt, ich muss die Finanzausgleichseffekte berechnen, oder ich habe das Thema Multiplikatoreffekte mit indirekten und sekundären Effekten, das ist möglicherweise kompliziert, kann man methodisch in den Griff kriegen, aber ist möglicherweise ein Hindernis in der Praxis. Aufwand, das kostet Zeit, methodisch, datenbezogen etc. Und vielleicht auch das Thema Freiwilligkeit. Vielleicht gut so, dass man das freiwillig macht, vielleicht machen es viele oder alle im Raum, weiß ich nicht genau, aber bislang ist das im Planungs- und Entwicklungsprozess meines Wissens nirgends in Österreich verpflichtend vorgeschrieben. Was kann man hier vorschlagen? Jetzt sage ich mal das Stichwort informieren, Bewusstseinsbildung zu langfristigen fiskalischen Wirkungen. Das Land Niederösterreich fährt diese Strategie eindeutig, macht das. Bekanntgabe oder vertiefende Informationen über Mengen, Infrastruktur und Steuereffekte, also welche Effekte da konkret passieren, welche kann man in der Gemeinderatssitzung bereits berücksichtigen, welche muss ein Planer oder eine Planerin in den Plänen unterbringen und sagen, diese Effekte könnten mit dieser Planung passieren und welche davon sind dann doch komplizierter. Und etwas, was ich vielleicht noch als offene Frage mache, in vielen Fällen gibt es dann Dinge, die man eigentlich gar nicht genau weiß. Bei vielen Planungen gibt es das Thema Kooperation oder wir koordinieren das räumlich. Deren fiskalische Effekte halte ich für schwierig. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein blödes, angesprochenes Thema ist und jeder sagt, was will der? Aber ich halte das Thema für schwierig. Gibt es überhaupt Effizienz der Kooperation? Das sind so Dinge, die man zum Teil informieren kann, die man vielleicht auch noch in der Forschung belegen muss, die vielleicht auch offen bleiben. Abstimmung als zweiter Punkt, so raumplanerische und fiskalische Instrumente abzustimmen, auf kleinräumig, auf gemeindespezifischer Ebene. Das Thema Abstimmung heißt auch Planungshorizonte abzustimmen. Ich komme eher aus der Budgetwelt, das heißt, dieses einjährige Vorausschau ist etwas Wichtiges, der Voranschlag, den kennen alle hier im Raum. Das zweite ist die mittelfristige Finanzplanung mit etwas Zurückhaltung erst in den letzten Jahren. Manifestiert oder in verpflichtend vorgeschrieben, jetzt reden wir über 3 bis 5 Jahre, mittlerweile eben 5 Jahre, mit Zurückhaltung gelebt, widersprechen Sie mir, mit Zurückhaltung gelebt, betone ich. Aber wir reden nicht über die fiskalische Wirkungsanalyse, die 5 bis 50 Jahre benötigt. Klarerweise, weil die Nutzungsdauern von Dingen so lange sind. Also vielleicht ist das etwas, wo man sich da überlegen muss, dass man beim Vorschlag die mittelfristige Finanzplanung oder umgekehrt berücksichtigt und bei der mittelfristigen Finanzplanung die fiskalische Wirkungsanalyse benötigt, die deutliche längere Perspektiven auch macht. Und das dritte Thema strategisch ist das Thema Unterstützung aller Akteure. Also Tools zu entwickeln, Beratung durch Länder, Regionalmanagement, durch die Planer selbst in diesen Zusammenhang zu machen. Ich glaube, das Land Niederösterreich lebt hier diese Vorstellung durchaus mit dem Stichwort NIC, glaube ich, sei hier einiges gesagt. Wenn ich noch zwei Folien auflegen darf, nur Beispiele noch zu diesen genannten Effekten. Also wenn man sich das Thema Innen versus Außenentwicklung heute schon mal angesprochen habe, so ist einmal die Frage, welche Effekte passieren da überhaupt. Und um das Stichwort, das hier blau geschrieben ist, gleich zu nennen, Steuereffekte sind raumblind. Das ist ein grundsätzliches Problem. Wenn Sie das Thema Innen versus Außenentwicklung aus fiskalischer Sicht betrachten, schauen wir uns mal die Ausgaben nur anhand von Farben an. Dann steht hier Immobilientransaktionen, Straßenerschließung, ÖPNV, also technische Infrastruktur. Linke Seite bei der Innenseite ist grün, das heißt, es ist dort eher günstig, kostet wenig und die Außenentwicklung ist rot. Nona, ist klarerweise, dass hier erhöhte Ausgaben kommen. Die anderen Punkte könnten in etwa neutral sein. Und das wesentliche Problem dabei ist, die Raumwirksamkeit des österreichischen Finanzierungssystems ist, auf der einen Seite ist das völlig egal. Das heißt, es gibt möglicherweise noch Unterschiede bei den Immobilientransaktionen, dass Grundstücke in der Innen mehr bringen als im Außenbereich, aber der Rest ist völlig egal, wo sie die Gebühren zahlen, wo die Steuereinnahmen herkommen, welche Finanzausgleichsmittel bieten, wo die Gemeinden, wo die Einwohner innerhalb der Gemeinde wohnen, welche Finanzausgleichseffekte davon resultieren, gibt es keinen Zusammenhang. Völlige Raumblindheit, primär durch den Finanzausgleich. Zweites Beispiel, Einwohner und Arbeitsplätze. Argumentieren mit Einwohnern und Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit Finanzausgleichseffekten. Welche Effekte sollte man grob kennen und wissen, wie sie wirken? Das erste sind Verteilungseffekte. Das heißt, wenn ich Einwohner, das ist eine einfache Steuergröße im Finanzausgleich, nachdem die einfach an die gewichtete Volkszahl nach wie vor das wichtigste Aufteilungskriterium ist, wenn ich eine zusätzliche Einnummer habe, dann bekomme ich zusätzliche Mittel aus dem Finanzausgleich. Relativ einfach, sagen wir 800 bis 1200 Euro pro Bürger und Bürgerin. Wenn ich diesen Einwohner habe, indem er umgezogen ist, also keinen zusätzlichen, sage ich aus dem Ausland oder durch Geburt, sondern durch Umzug, dann ist es ein reiner Umverteilungseffekt. Das heißt, aus landespolitischer Sicht ist es völlig egal, ob die von einer niedersächsischen zur nächsten niedersächsischen Gemeinde zieht, eine profitiert davon, die andere ist benachteiligt, das Land Niederösterreich ist in Summe, schneidet in Summe mit Null ab. Und da möchte ich einen Punkt anfügen, höhere Ertragsanteile ist als Argument okay, aber bei jedem Einwohner muss man auch sagen, höhere Ausgaben dazu. Das vermisse ich oft. Wir wollen mehr Einwohner, damit wir mehr Ertragsanteile bekommen. Vielleicht die Anmerkung, zwei, drei Studien von uns in den letzten 20 bis 30 Jahren haben ergeben, dass der Nettoeffekt von Einwohnern null ist. Das heißt, ich habe zwar mehr Einnahmen, ich habe dann gewisse andere Transaktionen, wenn ich aber die Ausgaben rückrechne, dann lande ich hier im Endeffekt bei einer Null. Also kein Vorteil mit jedem Einwohner, sondern einer, den man sich durchaus überlegen muss. Dann gibt es eigene und gemeinschaftliche Abgabeneffekte. Das heißt, die Erwartung, jetzt, wenn wir jetzt das Thema Arbeitsplätze hernehmen, ist, dass ich zusätzliche Kommunalsteuer bekomme. Ist relativ einfach. Die Anmerkung, die streut sehr stark. Das wissen Sie vermutlich aus Ihrer eigenen Gemeinde, ob ich jetzt einen Logistikbetrieb oder irgendeinen Hightech-Betrieb gibt, wird wohl durch die Anzahl der Arbeitsplätze, durch Flächenbedarf und durch das Lohnniveau der Beschäftigten hier deutlich unterschiedlich sein. Also das ist der Effekt der Streuung, aber es gibt Kommunalsteuereffekte. Und alle weiteren Steuern fließen ab. Das heißt, man hat Lohnsteuer, Umsatzsteuer und was auch immer hier an gemeinschaftlichen Bundesabgaben noch existiert, die fließen ab nach Wien und werden neu verteilt. Und also diese Aufkommenseffekte, die es sonst noch gibt, sind irrelevant für die Standortgemeinde. Die werden ein Euro, den ich hier einnehme an Umsatzsteuer, der fließt auf Gesamtösterreich, auf die gesamte Landesebene und auf die Bundesebene. Also verteilt auf alle Gemeinden und daher sind die spezifischen Rückflüsse an die Standortgemeinde quantitativ nicht bedeutend. Und beachten muss man die Kompensationseffekte bei der Diskussion Finanzausgleichseffekte von Arbeitsplätzen. Nämlich, wenn Sie sagen, ich kriege zusätzliche Kommunalsteuer, dann wird Ihnen an anderer Stelle etwas wieder weggenommen. Das gilt jetzt nicht, wie der Herr Seiß gestern gesagt hat, nur im Vorarlberg, sondern es gilt selbstverständlich auch für Niederösterreich und für alle anderen Bundesländer. Das heißt, wenn ich 100 Euro für, oder ich sage 1000 Euro, an Kommunalsteuer für einen Arbeitsplatz in meiner Gemeinde habe, dann rechnen Sie besser damit, dass Sie zum Schluss nur mehr 500 haben. 50%. Es können 0 bis 120% Kompensationseffekte sein. Also jeder zusätzliche Euro aus Kommunalsteuer kann durch andere Effekte, nämlich durch Ausgleichseffekte, durch Finanzausgleichseffekte wieder kompensiert. Also höhere Finanzkraft bei den eigenen Abgaben, das heißt höhere Kommunalsteuer, führt zu verminderten Ertragsanteilen, führt zu höheren Umlagen. Weil diese Effekte nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip verteilt werden. Also je mehr Geld hat, viel mehr zahlen und wenn jetzt höhere Finanzen soll er an gewissen Stellen mehr zahlen. Und diese Ausgleichseffekte darf man nicht ignorieren, wenn man sich mit Arbeitsplätzen oder mit Kommunalsteuer auseinandersetzt. So, ich ende, wundere mich, was du jetzt, mit den Schlussfolgern oder mit einigen Schlussfolgern, die leider nicht vollständig sind, und wo Sie, wir schon in dem Gespräch davor eine Menge weiterer Schlussfolgerungen nahegelegt haben. Das Thema Handlungsspielraum würde ich mit einem Punkt definieren, der ist gering, ein geringer finanzieller Handlungsspielraum, den kann man durchaus so benennen bei der Gemeinde, bei manchen wird er größer sein, bei manchen geringer. Was heißt unterschiedlich, es gibt auch unterschiedliche Problemlagen, finanzielle Rahmenbedingungen, aber der Handlungsspielraum ist relativ eng bei den Gemeinden. Die Raumwirksamkeit, ich bin davon überzeugt, dass es eine hohe Bedeutung zielungsbezogener Ausgaben und Einnahmen gibt in jeder Gemeinde. Also ist die auf der Ausgabenseite sehr hoch, aber es gibt eine geringe Raumsensibilität bei bestehenden Gemeindefinanzierung. Wo man sich reihum umschaut, spielt die Fläche, spielt die Siedlungsstruktur, all das keine Rolle. Zur Siedlungsentwicklung ist ein vielfältiges Thema und kann ich hier keineswegs vollständig darstellen. Ich halte es für eine wichtige Querschnittsmaterie. Unsere Aufgabe an Debatten für Raumplanung ist die Ökonomisierung der Raumplaner. Vielleicht habe ich das auch so bezeichnet, oder die ökonomische Ausbildung der Raumplanerinnen und Raumplaner. Also diese Verknüpfung zwischen diesen beiden Bereichen ist wäre ein wichtiger Punkt, die Verknüpfung Ökonomie und Raumplanung oder raumplanerische Instrumente und fiskalische Instrumente in diesem Zusammenhang. Ich habe es genannt, diese Abstimmung zwischen mittel- und langfristig orientierter Raumplanung, kurz- und mittelfristig orientierter Finanzwirtschaft, weil das wichtig ist. Da stecken sehr, sehr viele kleine Themen dahinter. Ich habe eine Kollegin heute da irgendwo gesehen, eine Diplomandin, die schreibt über Sanierungskonzepte, ich glaube sogar in Niederösterreich, müsste man das nochmal sagen, und stellt die Frage, welchen Beitrag leistet die Raumplanung zu Sanierungskonzepten? Haben Sie sich das schon mal gefragt? Zeigen Sie mir ein Sanierungskonzept in Ihrer Gemeinde, falls Sie eine Sanierungsgemeinde sind, und zeigen Sie mir die Stelle, wo die Raumplanung dort einen Einfluss hat. Obwohl es um diese langfristigen Effekte geht. Also diese Verknüpfung ist zweischneidig. Die Finanzwirtschaft soll stärker bei der Raumplanung mitwirken und die Raumplanung soll stärker bei der Finanzwirtschaft mitwirken. Also ich halte das für sehr fruchtvoll. Ja, Planung, Unterstützung als wichtige Dinge, Planung als lernendes System, Kultur der laufenden Beobachtung, Evaluierung, diese Dinge und Unterstützung wäre eine Schlussfolgerung, die man hier ziehen kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.